Jesus, wir danken dir dafür, dass wir ganz auf dich bauen dürfen, wenn wir die Loblieder singen und wenn wir Predigt hören, auch bei den Abkündigungen, bei den Ansagen, Einladungen, dann wissen wir, du bist hier und du wirkst das, was gut ist für uns, das, was wir brauchen. Und das wollen wir dich jetzt auch bitten, will ich dich jetzt ganz doll bitten für die Predigt. Segne diese Zeit, Herr, segne unser Hören. Amen. In der Seelsorge lernt man, oder habe ich zumindest gelernt, so über die Zeit, dass Fragen viel weiter bringen als Antworten. Also wenn ich als Seelsorger mit jemandem spreche, dann versuche ich, und das fällt mir echt schwer, ne, mir liegen immer die Antworten auf den Lippen, und dann versuche ich mir aber auf die Lippe zu beißen und zu warten und zu denken so, nee, ich will lieber Fragen stellen, weil Fragen gehen viel tiefer als Antworten. Also eine Antwort, das ist immer so von außen irgendwie, so fühle ich so ein bisschen so ran. Wenn ich aber eine Frage stelle, dann beschäftigt sich der andere damit und es geht viel tiefer. In der Bibelstunde machen wir das auch so, ne, dass wir Fragen diskutieren, das bleibt viel länger im Kopf. Und ich versuche so auch an die Bibel ranzugehen. Also wir wünschen uns ja oft Aussagen, ja, dass die Bibel, das ist das Wort und da gibt es Aussagen und die können wir hören und die können wir glauben. Das stimmt ja auch. Es stehen auch viele Antworten in der Bibel. Aber wenn ich nach den Fragen suche, die die Bibel stellt, muss ich Antworten finden. Und das wird mein Leben viel mehr beeinflussen, mich viel tiefer kriegen. Und ich habe euch heute eine Begegnung mitgebracht. Der Reinhard hat es schon ein bisschen angeteasert. Eine Begegnung, die viele Fragen aufwirft. Eine Begegnung, die ihr sicher kennt. Die Begegnung zwischen Jesus und 10 Glaubenshelden. Ist landläufig bekannt unter den 10 Aussätzigen, die geheilt wurden. Ich lese euch mal die Geschichte vor, okay? Ich lese aus der Basisbibel. Auf seinem Weg nach Jerusalem zog Jesus auch durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Er kam in ein Dorf. Dort begegneten ihm 10 Männer, die an Aussatz erkrankt waren. Sie blieben in einiger Entfernung stehen und riefen laut: Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen: Geht und zeigt euch den Priestern. Noch während sie unterwegs waren, wurden sie geheilt und rein. Einer von ihnen kehrte wieder zurück, als er merkte, dass er geheilt war. Er lobte Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesus zu Boden und dankte ihm. Und dieser Mann war ein Samariter. Da fragte Jesus ihn: Sind nicht 10 Männer rein geworden? Wo sind denn die anderen 9? Ist sonst keiner zurückgekommen, um Gott die Ehre zu geben, nur dieser Fremde hier? Und Jesus sagte zu ihm: Steh auf, du kannst gehen. Dein Glaube hat dich gerettet. Ganz kurz zur Einordnung dieser Begegnung. Also das Gebiet, wo Jesus da durchläuft, das ist auch immer nicht ganz unwichtig, wenn man solche Geschichten hört. Das Gebiet, wo Jesus da durchläuft, nennt sich die Jezreel-Ebene. Das war kein schöner Ort, das war keine Metropole, das war versumpftes Gebiet zur Zeit von Jesus. Und da waren diese 2 Gebiete, die da aneinander grenzen, sind auch nicht ganz unproblematisch. Galiläa war nicht besonders wohlhabend und Samarien, die Samariter, also ein Jude, der was auf sich gehalten hat, hat Samarien vermieden, hat mit denen nichts zu tun gehabt. Die Samariter, das waren keine richtigen Juden. Die kamen aus Mischehen, das wollte man nicht. Die hatten ihren eigenen Tempel, weil die durften nämlich nicht nach Jerusalem in den Tempel. So, und in diesem Grenzgebiet bewegt sich Jesus und trifft dann diese 10 Aussätzigen. Aussatz, vielleicht auch nochmal ganz kurz, das ist eigentlich ein Sammelbegriff für Hautkrankheiten, aber meistens ist damit Lepra gemeint. Und das war ziemlich dramatisch für diese Leute, die das hatten. Denn wer diese Krankheit hatte, wer Lepra hatte, der wurde vom Priester als krank bescheinigt, aber ein Krankenschein, das war dann richtig dramatisch, weil das hieß: Raus aus dem Dorf, raus aus der Dorfgemeinschaft, alleine wohnen. Und wenn jemand kommt, dann musst du aufstehen und sagen: Aussatz, Aussatz, damit die anderen wissen, von dem halte ich mich fern. Abstand ungefähr 50 Meter. Könnt ihr euch ja vorstellen, wie gemütlich das ist. Die haben sich natürlich getroffen, die Aussätzigen, die hatten ja nichts zu verlieren, aber Ihr könnt euch vorstellen, wie gut die versorgt waren. Die konnten nicht arbeiten, die mussten davon leben, dass sie irgendwie ein bisschen was bekommen haben von den anderen. Und am Ende führte diese Krankheit zum Tod. So, das war ein Todesurteil. Und dann hast du auch noch nicht mal eine schöne Zeit vorher noch mal gehabt. Entsprechend waren die auch verwahrlost und so weiter und so fort. Ne? Alles, was so damit einhergeht. Interessant finde ich aber diese Reaktion oder diese ganze Szene mit Jesus. Und zwar gar nicht so sehr das Ende, das wird oft ausgelegt. Ne? Das Ende, 10 werden geheilt, 9, einer kommt wieder und sagt Danke und dann kann man sich darüber Gedanken machen. Da komme ich nachher auch nochmal kurz dazu. Aber mir ist aufgefallen, das geht ja schon am Anfang los, spannend zu werden und Fragen zu stellen. Nämlich, was ist Jesus' Reaktion darauf, dass diese Männer rufen? Da steht, Jesus sah sie an. Jetzt kann man sich vorstellen, Jesus hat die vorher wahrscheinlich schon irgendwie gesehen. Dieses Jesus sah sie an, steht auch nicht in der Bibel oder hätte es nicht in die Bibel geschafft, wenn damit gemeint wäre, sein Blick fiel auf die 10 Aussätzigen beiläufig beim Durchlaufen mit seinen Jüngern und so weiter. Sondern das heißt, er hat sie umfassend wahrgenommen. Ihre Armut wahrgenommen, ihre Situation wahrgenommen. Jesus wusste, was in den Menschen vorgeht. Das lesen wir auch in anderen Stellen. Das heißt, er hat gemerkt, wie geht es denen wirklich tief drin? Was ist mit denen los? Er nimmt sie wahr. Er hat vieles zu sehen bekommen. Aber wenn er jemanden anschaut, dann sieht er das Ganze. Und wir haben es vorhin gehört, wir haben am Freitag den Bruder Martin beerdigt, wozu ich nachher nochmal was sage. Aber der Vers über der Trauerfeier war die Jahreslosung. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und das ist auch so ein Satz, den man leicht zur Frage machen kann. Vor allen Dingen Menschen, die ein Leben haben, was unübersichtlich ist, chaotisch, bedrohlich oder hart, denen es nicht gut geht, denen Dinge passiert sind, die schlimm sind, dann fragt man sich, ja, was ist denn nun? Siehst du mich denn überhaupt? Aber die Antwort lautet, ja, Gott sieht. So wie Jesus die 10 Aussätzigen sieht, so sieht Gott hin. Bei der Hagar, die das als allererstes gesagt hat, diesen Satz, von ihr kommt der Satz, eine Magd, die in der Wüste ist und kurz vorm Verdursten ist, die eigentlich genau genommen gar nicht aus dem Volk Israel kommt, also das gab es damals so in der Form noch nicht, aber die aus einem anderen Volk kam, merkt, Gott sieht mich. Und genauso bei vielen anderen in der Bibel, so auch bei Martin und so auch bei uns. Und so auch bei den Aussätzigen. Und dazu muss man mal noch sagen, jetzt könnte man sagen, ja gut, okay, Jesus hat halt irgendwie ein Herz gehabt, auch für die Kranken und so. Aussatz war nicht nur, du bist krank, schade, hättest du mal aufgepasst, jetzt musst du sterben, sondern Aussatz war nebenbei auch noch, ey, du hast ein Problem mit Gott. Also wenn mit Gott alles, mit bei dir alles schicki wäre, dann hättest du keinen Aussatz. Aussatz bedeutet, du hast irgendwas gemacht, warum Gott dir diesen Aussatz schickt. Was ist denn da faul bei dir? Was bist denn du für einer? Aber Jesus sieht sie an. Also dein Leben kann gar nicht so schräg laufen, dass Gott dich nicht mehr ansieht. Gott sieht die Allerverstoßensten an. Also dieses Wort gibt es nicht wirklich, aber ihr wisst, was ich meine. Also die ganz am Rand stehen, die meinen, sie sind es nicht mehr wert, die sieht Gott an. Und die Aussage, die da drin steckt, habe ich gerade schon gesagt, Gott sieht dich an, egal wie verfahren die Situation ist. Die Frage dazu ist aber, welche Randständigen, welche Ausgestoßenen übersehen wir eigentlich? Als Kinder Gottes sind wir ja in der Nachfolge. Ne? Also wir wollen Jesus nachlaufen, wir wollen uns ähnlich verhalten. Jesus hat sogar gesagt, wir werden größere Dinge tun wie er. Also wen sehen wir, wen nehmen wir wahr, beziehungsweise wen nehmen wir nicht wahr, weil wir es vielleicht gar nicht wollen, weil es uns zu viel ist, weil wir denken, wir sind überfordert. Bei wem trauen wir uns eigentlich nicht so genau hinzuschauen? Mal so als Frage. Das Zweite, was mir auffällt, ist die Bitte der Aussätzigen. Finde ich auch super spannend. Ich meine, sie hätten jetzt kommen können und hätten sagen können, Jesus, ich habe hier am Arm, siehst du das? Ich habe hier drei rote Punkte. Kannst du bitte meinen Arm heilen? Ja? Oder Jesus, meine Füße jucken wie Hölle. Kannst du bitte was machen? Kannst du mich heilen? Ja? Haben sie aber nicht gemacht. Was haben sie gemacht? Was haben sie gefragt? Sie bitten einfach um Erbarmen. Sie bitten nicht, sie haben kein Anliegen und sagen so, Jesus, an der Stelle und da und mach dies und mach jenes, was wir ja manchmal machen. Ja? Also wir selektieren ja manchmal im Gebet und sagen, Jesus, ich bitte dich, dass du in dieser Situation das und das tust und so weiter. Die sagen einfach, hab Erbarmen mit mir. Du siehst mich auch umfassend, du weißt genau, was in mir los ist. Hab Erbarmen mit mir. Und ich glaube, das ist gut. Es ist auch gut, wenn wir konkret beten. Ne? Versteht mich nicht falsch. Wenn wir konkrete Gebetsanliegen beten, dann haben wir uns ja auch Gedanken gemacht. Und dann haben wir, das ist in Ordnung, Gebetsanliegen zu haben. Auf der anderen Seite sollten wir aber nicht vergessen, wenn wir beten, dass Gott doch viel besser weiß, was wir brauchen. Und es ist viel besser, ist, um Erbarmen zu bitten, darum zu bitten, dass Gott einfach umfassend an mir arbeitet. Ich meine, wir haben als Menschen ja schon erkannt, dass wir nicht nur einfach nur aus Fleisch und Knochen bestehen, dass es psychische Sachen gibt, die körperliche Krankheiten hervorrufen. Wir wissen doch gar nicht, welche Stellschrauben zu drehen sind, um gesund zu werden oder um umfassend gesund zu werden. Aber Gott schon. Gott weiß schon, wie es uns geht. Gott weiß schon, was dran ist an uns und was vielleicht geheilt werden muss. Die Aussage, die dahinter steht, vertrau dich der Pflege Gottes an. Vertrau dich der Pflege Gottes an. Und die Frage wiederum an uns ist, welche Bereiche deines Lebens zeigst du Gott lieber nicht? Was hältst du lieber zurück, weil du sagst, das will ich vielleicht gar nicht, dass er da was macht? Und warum machst du das? Die dritte Beobachtung, die ich gemacht habe, das ist die Beobachtung, was das eigentlich für Glaubenshelden sind. Also wir Christen, wir lesen diese Geschichte und sind relativ schnell am Ende und sagen so, also wirklich, die neuen Versager, die sind einfach wieder, die haben überhaupt nicht Danke gesagt, aber der eine, der hat es gemacht, das ist toll. Habt ihr euch mal überlegt, was das für Glaubenshelden sind? Ist euch das mal aufgefallen? Was sagt Jesus zu denen? Er sagt, zeigt euch den Priestern. Zeigt euch den Priestern. Jetzt muss man nur wissen, die Priester haben sie ja für unrein erklärt. 10 Männer, denen man erklärt hat, ihr dürft nicht mehr dazu, ihr gehört nicht mehr dazu, ihr dürft nicht mehr in unsere Nähe kommen. Und dann sagt Jesus einfach, zeigt euch den Priestern. Mal eine ganz provokante Frage. Wem von uns fällt zuerst eine Ausrede ein, warum das nicht geht? Stellt euch mal vor, Jesus würde das hätte es zu dir gesagt. Welche Ausreden würden dir einfallen, warum du jetzt nicht einfach zu den Priestern gehen kannst? Man könnte ja sagen, Jesus, jetzt mach nicht so ein Geeier, bitte heile mich, dann gehe ich zum Priester. Ja? Wenn ich sehe, ich bin gesund, dann gehe ich zum Priester. Ist okay, können wir es so machen. Aber Jesus sagt, geht los. Oh, warum heilst du denn nicht hier und jetzt sofort? Wir dürfen gar nicht ins Dorf und wenn uns jemand sieht und tralala. 1000 Sachen könnte man da aufführen, warum das nicht geht. Was ist, wenn nichts passiert? Was soll ich dann machen? Was ist, wenn noch nicht alles weg ist, bis ich beim Priester bin? Ich denke, wir hätten alle solche Fragen an Jesus gehabt. So ähnlich wie der Naaman aus dem Alten Testament, den kennt ihr vielleicht auch, dieser syrische Befehlshaber, der gehört hat, der Prophet Elisa, der kann heilen. Geht zu Elisa. Elisa lässt ausrichten, er redet gar nicht selber mit ihm, er lässt ausrichten, wasch dich im Jordan. Okay, Naaman geht zum Jordan, sieht diese braune Brühe, so ähnlich wie in der Spree und sagt, hier wäre ich ja noch nicht mal sauber, geschweige denn gesund. Irgendwann tut er es dann doch und er wird gesund. Aber es hat erst gedauert, er hat erst mal rumdiskutiert. Und die 10 Aussätzigen? Keine Diskussion. Die gehen einfach los, im Glauben. Sie finden das krass. Die gehen los und sie werden gesund. Vielleicht ist das ja so eine Stelle von der Kategorie, wenn du arm genug und verzweifelt genug bist, dann vertraust du Gott am ehesten. Vielleicht ist das so eine Stelle, wo Jesus meint, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt, weil es für das Reich Gottes Demut braucht. Gehorsam und Demut. Hören auf Gott. Naja, die 10 Männer gehen los und sie werden tatsächlich alle gesund. Ein Dozent aus Kassel, wo ich die Ausbildung gemacht habe, der hat immer gesagt, wir erleben Gott an den Grenzen unserer Wirklichkeit. Wir erleben Gott an den Grenzen unserer Wirklichkeit. Nicht im gemütlichen Alltag, wo ich mich so schön einmuckel und sowas. Da erlebe ich, kann ich Gott auch erleben, aber meistens erleben wir Gott dann, wenn es unsicher wird, wenn ich an meine Grenzen komme, aus irgendwelchen Gründen. Da, wo ich nicht mehr so genau weiß, wie es weitergeht, da werde ich auf einmal demütig, da werde ich auf einmal, kriege ich offene Ohren und höre, was Gott zu sagen hat. Die Aussage ist, wir dürfen Gottes Zusagen ganz vertrauen. Und die Frage dazu ist, an welcher Stelle bist du unsicher? An welcher Stelle fällt es dir schwer, Gott zu vertrauen? Ich finde, das sind für uns die spannendsten Fragen an dieser Geschichte. Wie gesagt, diese Geschichte wird oft auch vor allen Dingen wegen des Endes ausgelegt und auch zu Recht, das ist ja auch zu Recht. Es kommt ja tatsächlich nur einer zurück. Ja? Und ausgerechnet noch der Fremde, der Samaritaner, der eigentlich so ja, gar nicht so richtig fromm ist. Und dabei kann ich die 9 gut verstehen. Wer von uns wäre nicht wieder nach Hause gegangen? Was weiß ich, du bist vielleicht ein halbes Jahr weg und hast deine Familie nicht mehr richtig gesehen. Wer von uns würde nicht zu seiner Familie gehen, zu den Freunden, würde erstmal wieder ein richtiges Essen zu sich nehmen und mal richtig schlafen, in einem Bett schlafen und so weiter. Das Problem ist nur, dass man dann oft vergisst, dass da was passiert ist, dass da ein Wunder passiert ist. Und dann auch den Dank. Wie viele Gebetsanliegen hatten wir schon, haben gebetet und haben nicht Danke gesagt für das, was draus geworden ist, weil wir gar nicht wissen, was draus geworden ist, weil wir gar nicht so genau aufgepasst haben. Aber der Samaritaner hat etwas verstanden und das ist spannend. Der hat nämlich verstanden, Gott ist keine gute Fee, die gute Wünsche erfüllt. Gott hat das Leben, Gott ist das Leben und er möchte uns gern mit echtem Leben füllen. Aber dafür braucht es eine beständige Beziehung, eine Nähe, so wie im Garten Eden. Wir müssen nah sein. Also, zusammenfassend, das Erste, Gott sieht dich umfassend an. Und die Frage dazu, wen übersehen wir im Alltag? Wen wollen wir, sehen wir gar nicht voll und ganz. Die zweite Aussage, vertrau dich ganz der Pflege Gottes an. Mach Gott keine Vorschriften, wo er zuerst ansetzen soll. Er weiß viel besser, was du brauchst. Bitte lieber um Erbarmen, als dass du Gott irgendwie einschränkst. Vertrau dich ganz der Pflege Gottes an. Und die Frage, welche Bereiche deines Lebens hältst du vor Gott eher zurück? Und das Dritte, wir dürfen den Zusagen Gottes vertrauen und wir dürfen losgehen. Gott möchte, dass wir ihm vertrauen und dass wir losgehen. Und die Frage dazu, welcher Zweifel hält dich eigentlich zurück, loszugehen? Gott ist das Leben. Bleib dankbar für die Wunder, die passieren. Und bleib am besten in Gottes Nähe. Amen.